Brothers and sisters, we welcome you to the annual broadcast for seminaries and institutes of religion, originating from the Conference Center Theater in Salt Lake City. My name is Grant Anderson, and I serve as the Associate Administrator for Seminaries and Institutes of Religion. We are grateful to be joined by Elder Dale G. Renland, a member of the Quorum of the 12 Apostles and a member of the Church Board of Education, and his wife, Ruth. As well, Elder Kim B. Clark of the 70, who serves as the Commissioner of the Church Educational System, and his wife, Sue. Two other members of the Church Board of Education are also here with us today. Sister Bonnie H. Corden, Young Women General President, and her husband, Derek, and Brother Stephen W. Owen, Young Men General President, and his wife, Jane. We appreciate the attendance of Sister Joy D. Jones, Primary General President, Brother Tad R. Callister, Sunday School General President, and his wife, Kathy, and Brother Mark B. Woodruff, Assistant to the Commissioner and Secretary to the Boards, and his wife, Peggy. We also recognize Brother Chad H. Webb, Administrator of Seminaries and Institutes of Religion, and his wife, Christy, and other administrators from Seminaries and Institutes of Religion, along with their spouses. We are joined in the audience by other members of the
Den Anwesenden befinden sich auch weitere Mitglieder der Präsidentschaften, der Hilfsorganisationen und andere Ehrengäste. Wir sind jedem Einzelnen von Ihnen dankbar für Ihren Einfluss auf uns und auf dieses Werk und sind dankbar, dass Sie heute bei uns sind. Wir heißen Sie alle ganz herzlich willkommen. Sie, die Lehrer, Führungskräfte und Ehepartner, die diese Übertragung in etwa 150 Ländern und fast 40 Sprachen mitverfolgen. Wir bedanken uns außerdem bei unseren Kollegen in anderen Abteilungen der Kirche, die mithelfen, diese Übertragung möglich zu machen. Wir singen zu Beginn dieser Versammlung gemeinsam das Lied »Herr, unser Erlöser« Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Christopher B. Garner, Instruktionsdesigner in der Abteilung Lehrplan, wird dirigieren. Unsere Organistin ist Leslie D. Moon, Verwaltungsassistentin in der Abteilung Gebäude und Grundstücke. Nach dem Lied spricht Christopher J. Peterson, ein Seminarlehrer aus dem Gebiet Davis Süd in Utah, das Anfangsgebiet.
Amen. Unser Vater im Himmel, wir, deine Diener, sind dankbar, dass wir uns an diesem heutigen Tag versammeln können, um von unseren Führern zu hören. Wir sind dankbar für deinen Sohn Jesus Christus und für das Wissen, dass wir um sein Sühnopfer haben. Wir danken dir, dass wir dadurch näher zu dir kommen können, dass wir dadurch dir ähnlicher werden können. Wir bitten dich, dass dein Geist heute bei uns ist, dass unser Herz geöffnet werden möge und dass wir erkennen, worin wir uns verbessern müssen. Wir haben dich lieb, Vater im Himmel, und bitten dich um deinen Segen, dass wir den Glauben und den Mut haben, die notwendigen Änderungen in unserem Leben vorzunehmen, sodass wir der Jugend der Kirche ein Segen sein können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir haben nun die Freude, ein Musikstück von Institutschorleitern zu hören, die entlang des Salzseetals tätig sind. Sie singen »Komm, o du Heiland, her«. Danach freuen wir uns, von unserem Administrator Chad H. Webb zu hören. Anschließend wird unser Bildungsbeauftragter Elder Kimby Clark zu uns sprechen. Elder Clark wurde am 4. April 2015 als Generalautorität 70er bestätigt. Bevor er als Generalautorität berufen wurde, war er Präsident der Brigham Young Universität Idaho. Verheiratet ist er mit Sue Lorraine Hunt. Die beiden haben 7 Kinder. Wir sind sehr dankbar für seine Führung und Leitung. Nach Elder Clarks Worten stehen wir auf und singen das Lied unter der Nummer 34, »Heute am heiligen Tag der Freude«.
Come, O thou King of kings, we've waited long for thee. With healing in thy wings to set thy people free. Come thou desire of nations, come. Let Israel now be gathered home. Come, make an end to sin, and cleanse the earth by fire, and righteousness bring in, that saints may tune the lyre. With songs of joy, a happier strain, to welcome in thy peaceful reign. Hail, Prince of Life and Peace, thrice welcome to thy throne, while all the chosen race their Lord and Savior own. The heathen nations bow the knee, and every tongue sound praise to thee, and every tongue sound
Thank you. That was
wonderful. Dankeschön. Das war ein wunderbares Lied. Es ist ein großer Segen, dass wir heute alle zusammen sein können. Vielen Dank für alles, was Sie tun. Wie viele von Ihnen frage auch ich mich oft, wie wir mit mehr Macht lehren können, sodass unsere Schüler tief und bleibenden Glauben an den Herrn Jesus Christus entwickeln. Während ich so über diese Frage nachdachte, habe ich mir sind mir die Worte von Elder Clark in den Sinn gekommen, der im Januar sagte, dass die Aufforderung des Erretters, mehr über ihn zu lernen, auch bedeutet, dass wir erstens ihn kennenlernen und zweitens mehr von ihm lernen müssen. Er zitierte Elder Neil A. Maxwell, der über die Aufforderung des Erretters, von ihm zu lernen, sagte, dass dies die einzige Möglichkeit ist, tiefgründig zu lernen. Inzwischen weiß ich, was am wichtigsten ist, um den Glauben der heranwachsenden Generation zu stärken, nämlich Jesus Christus in den Mittelpunkt des Lehrens und Lernens zu stellen, indem wir unseren Schülern helfen, ihn kennenzulernen und von ihm zu lernen und bewusst wie er werden zu wollen. Jeden Tag müssen wir von Christus reden, uns über Christus freuen und von Christus predigen. Viele von Ihnen sind dieser Aufforderung bereits nachgekommen, haben ihre Lektionen mit diesen Zielen im Sinn vorbereitet und nach Gelegenheiten Ausschau gehalten für Jesus Christus und seine göttlichen Eigenschaften, seine grenzenlose Macht und seine unerschütterliche Liebe Zeugnis zu geben. In einem solchen Unterricht ist der Heilige Geist stärker zugegen, die Dankbarkeit für den Erretter kommt mehr zur Sprache, der Bezug zum eigenen Leben ist stärker und mehr Jugendliche handeln im Glauben. Am besten lernen unsere Schüler den Erretter kennen, wenn wir ihnen helfen, sich auf heilige Handlungen des Priestertums vorzubereiten und ihre Bündnisse zu halten. Wenn wir ihnen helfen, sich auf die Segnungen des Tempels vorzubereiten, können sie Jesus Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Wir können ihnen aber noch auf andere Weise helfen, sich auf ihn und auf seine Lehren und sein Sühnopfer zu stützen. Ich möchte 4 Vorschläge machen, wie wir Jesus Christus täglich mehr in den Mittelpunkt unseres Lernens und Lehrens rücken können. Erstens, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Titel, Aufgaben, Merkmale und Eigenschaften Jesu Christi. Präsident Russell M. Nelson hat uns aufgefordert, die Schriftstellen, die zu Jesus Christus im Schriftenführer angeführt werden, in den Mittelpunkt unseres persönlichen Studienplans zu stellen. Diese Aufforderung soll uns dabei helfen, nicht nur darüber Bescheid zu wissen, was Jesus getan hat, sondern ihn und seine Eigenschaften und Merkmale kennenzulernen. Ein Name für Jesus Christus ist beispielsweise Schöpfer. Unter der Leitung seines Vaters erschuf Jesus den Himmel und die Erde. Schöpfer zu sein, ist auch eine seiner gottgegebenen Aufgaben und weist auf seine Wesensart hin. Wenn wir uns damit befassen, wie und warum er die Erde erschuf, fragen wir uns vielleicht, was sagt uns das darüber, wer er ist? Was sagt uns das über seine Absichten, seine Liebe und seine Macht? Welche göttlichen Eigenschaften des Erretters offenbaren sich in seiner Rolle als Schöpfer? Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass Präsident Boyd K. Packer ein begnadeter Künstler war, der gern Vögel aus Holz schnitzte. Eines Tages saß er als Beifahrer neben Elder A. Theodore Tuttle auf dem Rücksitz, lag eine seiner Schnitzereien. An einer Kreuzung musste Elder Tuttle scharf bremsen und der Vogel fiel vornüber auf den Boden und zerbrach. Elder Tuttle war bestürzt, Präsident Packer nicht. Er sagte einfach, halb so wild. Ich habe ihn geschnitzt, ich kann ihn reparieren, was er auch tat. Er machte ihn stabiler und verbesserte ihn sogar. Präsident Packer hat gesagt, wer hat sie gemacht? Wer ist ihr Schöpfer? In ihrem Leben gibt es nichts, was verbiegen oder brechen könnte, was er nicht heil machen kann und wird. Wenn unsere Schüler die Rolle Jesu als Schöpfer verstehen und über die Schriftstellen nachdenken, in denen es um seine umfassende Macht geht, seine Schöpfung in Ordnung zu bringen und zu heilen, werden sie diese Macht und Verheißung selbst erleben wollen. Dann werden sie im Glauben handeln, um seine unvorstellbare Macht zu erfahren, das zu heilen, was in ihnen zerbrochen ist. Ein weiterer Titel für Jesus Christus ist Erlöser. In den Schriften wird er über 900 Mal als solcher bezeichnet. Was lernen wir daraus über seine Merkmale und Eigenschaften? Was bedeutete Alma, Saulus oder der Ehebrecherin seine erlösende Macht? Was bedeutete sie Matthäus, dem Zöllner und Evangelisten? Ich finde es interessant, dass die Berufung von Matthäus zu den 12 im gleichen Kapitel steht, wie die Berichte über die Wunder Jesu, der alle Krankheiten und Leiden heilte. Das Motiv für diese Wunder war Mitleid. Doch warum erwähnte Matthäus als einziger Evangelist seine Berufung zusammen mit diesen Wundern? Vielleicht ging er in seinem Bericht chronologisch vor. Ich glaube, wir können auch etwas anderes daraus lernen. Ist es möglich, dass Matthäus erkannt hat, dass es das größte Wunder Jesu war, uns zu erlösen? Indem er uns vergibt, liebt, erhebt und jemandem seine wahre Identität und sein wahres Potenzial zeigt, so wie er es für Matthäus getan hatte. Eine weitere Möglichkeit, den Schülern die Eigenschaften Jesu zu verdeutlichen, ist, dass man sich nicht nur auf die Ereignisse in den Schriften konzentriert, sondern darauf, was wir dadurch über den Erretter erfahren. Warum sprechen wir zum Beispiel über die Geschichte, in der Ammon den Männern die Arme abschlägt, die die Herden von König Lamoni zerstreut haben? Geht es darum, wie toll Ammon ist, oder geht es in der Geschichte vielmehr um die Größe Gottes? Was lernen wir aus dieser Geschichte über den Herrn und die Art und Weise, wie er diejenigen segnet, die ihm vertrauen? Ammons Bericht endet mit seinem begeisterten Zeugnis. Ich prahle nicht mit meiner eigenen Kraft. Ich weiß, dass ich nichts bin. Darum will ich mit meinem Gott prahlen, denn in seiner Kraft kann ich alles tun. Vor ein paar Monaten war ich mit einer Gruppe wundervoller Lehrer zusammen. Ich bat sie, irgendeine Schriftstelle oder ein Ereignis aus der Geschichte der Kirche auszuwählen und zu überlegen, was dadurch über das Wesen Gottes offenbart wird. Einer der Lehrer sagte, Polygamie. Mein erster Gedanke war, na toll, schwieriger geht's wohl nicht. Doch als wir darüber sprachen, geschah etwas Wunderbares. Nach und nach gaben wir einander Zeugnis, dass der Vater im Himmel alle seine Kinder liebt und dass er möchte, dass sie versorgt sind. Jemand anders sprach darüber, wie der Herr Schwieriges von uns erwartet, doch dass er uns immer unterstützt und uns segnet, wenn wir gehorsam sind. Noch jemand sprach darüber, dass Gott die Familie wichtig ist und dass er möchte, dass seine Kinder von liebevollen Eltern unterwiesen werden. Während des Gesprächs wurde mir klar, dass der Geist Zeugnis für das Wesen und die Eigenschaften Gottes gegeben hat, dass wir uns dem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus verbundener gefühlt haben und dass wir sie besser kennen und schätzen gelernt haben. Jesus Christus ist unser Schöpfer. Er ist unser liebevoller, vergebungsbereiter und mitfühlender Erlöser und Befreier. Er ist auch Immanuel, das Lamm Gottes, der Messias, der Heilige Israels und der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir uns auf seine Titel, Aufgaben, Merkmale und Eigenschaften konzentrieren, gibt der Geist Zeugnis für ihn. Wir erhalten ein besseres Verständnis, mehr Liebe für ihn und den größeren Wunsch, wie er zu werden. Eine zweite Möglichkeit, wie wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Unterrichts stellen können, ist zu erkennen und zu betonen, dass er das vollkommene Beispiel ist, die Verkörperung und der Ausdruck aller Evangeliumsgrundsätze. Einer unserer Lehrer hat mir neulich erzählt, dass seine Familie sich vorgenommen hat, erneut gemeinsam das Neue Testament zu lesen. Diesmal wollten sie sich aber nicht so sehr darauf konzentrieren, was Jesus gesagt hat, sondern vor allem darauf, was er getan hat. Wenn wir uns auf sein vollkommenes Beispiel konzentrieren, kann der Heilige Geist auch Zeugnis für ihn geben. Selbst wenn es in einer Geschichte, die wir verwenden, nicht direkt um Jesus geht, können wir auf ihn verweisen, da er ein Beispiel für den in der Geschichte dargestellten Grundsatz ist. Nachdem wir zum Beispiel einen Grundsatz gefunden und erörtert haben, könnten wir fragen, wann hat Jesus diesen Grundsatz in den Heiligen Schriften veranschaulicht? Oder wann hat Jesus diesen Grundsatz schon in deinem Leben oder zu deinen Gunsten angewendet? Einer Schülerin wurde vor kurzem diese Frage gestellt, als es um den Erretter als Beispiel für Sanftmut ging. Ihr kam sofort in den Sinn, wie sanftmütig der Erretter sie stets behandelt hat. Dieses Erlebnis im Unterricht ließ in ihr den Wunsch aufkommen, mehr so wie Christus zu sein und sanftmütiger zu denen zu sein, die sie brauchen, so wie sie den Herrn braucht. Man könnte alle Bücher durchwälzen, die je geschrieben wurden, und doch würde man keine bessere Darstellung der Evangeliumsgrundsätze finden, als die Berichte in den Schriften über Jesus Christus und sein ewiges geistliches Wirken. Wenn wir über die Beispiele des Herrn in seiner Rolle als Jehova, als sterblicher Christus und als auferstandener Retter nachdenken, werden unsere Schüler mehr imstande sein, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Dann geht es im Unterricht nicht mehr nur darum, über Moral und Selbstbeherrschung zu sprechen, sondern die Schüler fühlen sich der Macht des Erretters und dem ewigen Plan des Glücklichseins verbunden. Wie lässt sich der Grundsatz Ehrlichkeit gut veranschaulichen? Geht es einfach nur darum, sich richtig zu verhalten, damit Menschen uns vertrauen? Oder ist Redlichkeit ein wesentliches Merkmal Christi? Wenn wir wie er sein wollen, müssen wir dann nicht lernen, seinem vollkommenen Beispiel zu folgen und völlig ehrlich sein? Ähnliche Fragen könnten zu jedem Evangeliumsgrundsatz gestellt werden. Arthur Henry King hat darüber gesprochen, als er sagte, das Symbol für das Gute ist bei uns eine Person, die es wirklich gibt, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist ein Mann, kein Grundsatz, ein Mensch, der alle Grundsätze umfasst. Einem Menschen nachzufolgen ist etwas ganz anderes, als einen Grundsatz zu befolgen. Wir müssen sittliches Verhalten nicht in philosophischen Konstrukten etablieren. Das hat nichts miteinander zu tun. Wir müssen die Evangelien studieren, die Werke Christi betrachten und versuchen, uns mit ihnen zu identifizieren. Wenn wir den Geist des Herrn erfassen und dessen Liebe und das Evangelium förmlich in uns aufgesogen haben, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Das Evangelium, was in uns verankert ist, befähigt uns, jederzeit zu verspüren, was wir in einer bestimmten Situation tun sollen. Es birgt eine Macht in sich, wenn wir uns bemühen, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben. Wenn wir merken, dass wir etwas nur halbherzig tun oder dass das Evangelium nur noch eine Liste von Dingen ist, die wir abarbeiten, dann sind wir von der Quelle der Gnade und Freude abgeschnitten, nach der wir streben. Wir können sogar das Richtige tun und trotzdem das Ziel verfehlen. Das Evangelium ist nicht einfach eine Liste von Aufgaben, sondern die frohe Botschaft, dass Jesus Christus Sünde und Tod überwunden hat. Jesus Christus spielt die Hauptrolle in dem Plan unseres Vaters im Himmel, durch den wir wie er werden können. Er ist das vollkommene Beispiel dafür, wie wir leben sollen und die Quelle der göttlichen, befähigenden Macht, die wir brauchen. Wenn wir lernen, seinem Beispiel zu folgen und unsere Bemühungen nach dem Evangelium zu leben an ihm ausrichten, werden wir Freude finden als seine Jünger. Drittens, wir müssen im Leben der Propheten und anderer gläubiger Männer und Frauen in den Heiligen Schriften nach Sinnbildern und Schatten für den Erretter suchen. Der Prophet Jakobus hat gesagt, alles, was dem Menschen von Anfang der Welt an von Gott gegeben worden ist, weist sinnbildlich auf ihn hin. Das brachte mich auf eine Idee. Als ich das Alte Testament im Seminar unterrichtet habe, habe ich hinten im Klassenraum große Blätter Papier an der Wand befestigt. Auf jedes Blatt schrieb ich oben den Namen eines Propheten aus dem Alten Testament. Wenn wir mit einem Abschnitt fertig waren, sollten die Schüler darüber nachdenken, was sie über den Propheten gelernt haben und inwiefern seine Erlebnisse ein Vorausschatten für den Erretter waren oder sie an ihn erinnerten. Nachdem sie sich mit Adam befasst hatten, schrieben die Schüler, Adam war ein Sohn Gottes. Er war unsterblich. Er war in einem Garten. Er nahm freiwillig den Tod auf sich, damit wir leben können. Bald fragte jemand, sprechen wir noch über Adam oder geht es um Jesus? Einmal kam eine Schülerin früher zum Unterricht und erzählte mir von einem Erlebnis, das sie beim Schriftstudium hatte. An dem Abend davor hatte sie über die Folgen von dem Fall Adams in Mose 4 gelesen. Dort heißt es, auch Dornen und Disteln wird er dir hervorbringen. Da sie gelernt hatte, sich zu fragen, inwiefern gibt dieser Bericht Zeugnis für Christus, fragte sie sich, wusste Jesus, als er zu Adam sprach, dass er eines Tages buchstäblich die Folgen des Falls als Dornenkrone tragen würde? Unsere Schüler fanden mit Josef aus Ägypten ein weiteres Sinnbild für den Erretter. Er versinnbildlicht ihn auf über 60 Arten und Weisen. Die Schüler sagten, dass beide von ihrem Vater geliebt, von ihren Brüdern verachtet und zu dem Preis eines Sklaven verkauft wurden. Ihnen fiel auf, dass ihre Versuchungen sich ähnelten und dass Gott immer bei ihnen war. Diese Verbindungen sind viel mehr als nur eine interessante Feststellung. Das Leben der erwählten Propheten des Herrn ist ein Sinnbild für ihn und vermittelt uns etwas über seine göttlichen Eigenschaften. Richtig eingesetzt hilft uns diese Sichtweise, Jesus besser kennenzulernen und mehr wie er zu werden. Meine Frau Christi hat neulich auch die Begebenheit von Josef in Ägypten im Unterricht behandelt und gefragt, welche christusähnlichen Eigenschaften seht ihr im Beispiel von Josef? Wir unterhielten uns darüber, dass er alle Prüfungen in Segnungen umwandeln konnte und unterhielten uns über seinen Gehorsam, seine Geduld, seine Bereitschaft, an die Bedürftigen zu denken und über seine Vergebungsbereitschaft. Bei dieser Frage musste ich daran denken, wie ich mich einmal mit dieser Begegnung befasste und mir vorstellte, wie es wohl war, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. In den Schriften steht, dass sie fassungslos vor ihm standen. Können Sie sich vorstellen, wie das gewesen sein muss und wie Sie sich gefühlt haben müssen nach allem, was Sie getan hatten? Doch Josef sagte zu ihnen, Kommt doch näher zu mir her. Ich bin Josef, euer Bruder. Jetzt aber schmerze es euch nicht, denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Wenn ich mir das vorstelle, kann ich besser nachvollziehen, wie es sein wird, wenn wir am Tag des Gerichts vor dem Herrn stehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns an unsere Sünden erinnern und fassungslos in seiner Gegenwart sein werden. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wie er uns von unseren Knien aufhilft und sagt, kommt her zu mir, ich bin euer Bruder. Gott hat mich gesandt, um Leben zu erhalten. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Sinnbilder und Schatten für Jesus Christus richten, können wir unseren Schülern helfen, seine Eigenschaften und Merkmale zu erkennen, indem wir fragen, welche Christusähnlichen Merkmale seht ihr im Leben dieses Propheten? Wann seid ihr schon gesegnet worden, weil Jesus diese Eigenschaft hat? Oder wie hat der Erretter diese Eigenschaft zu euren Gunsten eingesetzt? Was könntet ihr tun, um mehr wie Jesus Christus zu werden und euch diese göttliche Eigenschaft anzueignen? Was habt ihr über den Vater im Himmel und Jesus Christus gelernt, das euch inspiriert, im Glauben zu handeln und ihnen nachzufolgen? Und wenn die Schüler Antworten geben, wie beten oder in den Schriften lesen, dann helfen wir ihnen doch, diese Handlungen auf den Vater im Himmel und auf Jesus Christus zu beziehen, indem wir fragen, wie werden sich deine Gebete ändern, wenn du dir klar machst, mit wem du sprichst? Wie kannst du die Schriften so studieren, dass du den Erretter besser kennenlernst und mehr wie er wirst? Durch solche Fragen entwickeln unsere Schüler mehr Kraft und die Fähigkeit, den Erretter kennenzulernen und von ihm zu lernen. Viertens können wir reines Zeugnis für Jesus Christus ablegen. Wir müssen öfter und machtvoller von ihm sprechen, mit mehr Ehrfurcht, Bewunderung und Dankbarkeit. Wir müssen unser eigenes Zeugnis geben und wir müssen einen guten Weg finden, unsere Schüler dazu anzuhalten, einander Zeugnis zu geben. Vor kurzem hat ein Lehrer seine Schüler während eines Unterrichtsgesprächs über das Gebet gefragt, was wir über das Wesen unseres liebenden Vaters im Himmel lernen, da er uns auffordert zu beten und uns verspricht, Antwort zu geben. Dann sollten sie Eigenschaften des Erretters aufzählen, die es uns ermöglichen, in seinem Namen zu beten. Durch diese einfachen Fragen wandelte sich der Unterricht über das Gebet zu einer Gelegenheit für die Schüler, Zeugnis für die Macht und Liebe unseres himmlischen Vaters und seines Sohnes Jesus Christus zu geben. Die Schüler waren am Ende noch dankbarer für ihre Beziehung zur Gottheit und für den unglaublichen Segen im Namen Jesu Christi, der unser Fürsprecher beim Vater ist, beten zu können. Wir können noch etwas tun, um Zeugnis für Jesus Christus zu geben. Wir können während des Unterrichts das Zeugnis der Propheten aus alter und neuer Zeit verwenden. Der Apostel Petrus sagte über die von Gott vorherbestimmten Zeugen, Gott habe ihnen geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass Christus von Gott eingesetzt wurde und dass alle Propheten Zeugnis für ihn geben würden. Vor kurzem sagte Elder Robert D. Hales etwas, was mich sehr nachdenklich stimmte. Er sagte, wir schauen uns die Worte der Propheten an, hören, lesen und studieren sie und erzählen anderen davon zur Warnung und zum Schutz. Beispielsweise wurde die Proklamation zur Familie schon lange verkündet, bevor die Herausforderungen auftraten, die heutzutage die Familie bedrohen. Er sagte weiter, die Erklärung der lebendige Christus, das Zeugnis der Apostel, wurde verkündet, ehe wir sie am dringendsten brauchen werden. Ich neige nicht zur Schwarzmalerei, aber es ist offensichtlich, warum die Proklamation vor den stürmischen Winden gegeben wurde, die gegen die traditionelle Familie wüten. Und wenn ein Prophet sagt, dass die Erklärung, der lebendige Christus, herausgegeben wurde, ehe wir sie am dringendsten brauchen werden, muss ich daran denken, dass noch weitere Winde kommen werden, die am Glauben unserer Schüler und unserer Kinder rütteln werden. In der Erklärung, der lebendige Christus, das Zeugnis der Apostel, heißt es, wir geben Zeugnis von der Wirklichkeit seines unvergleichlichen Lebens und der unendlichen Macht seines großen Sühnopfers. Er war der große Jahwe des Alten Testaments und der Messias des Neuen Testaments. Er wandelte auf den Straßen Palästinas, heilte die Kranken, machte die Blinden sehend und weckte die Toten auf. Er lehrte die ewigen Wahrheiten. Er gab sein Leben hin, um für die Sünden aller Menschen zu sühnen. Er ist aus dem Grab auferstanden als der Erste der Entschlafenen. Er und sein Vater erschienen dem jungen Joseph Smith und leiteten damit die lange verheißene Fülle der Zeiten ein. Wir bezeugen, dass er eines Tages zur Erde zurückkehren wird und er als König der Könige regieren und als Herr der Herren herrschen wird. Jesus ist der lebendige Christus, der unsterbliche Sohn Gottes. Er ist der große König Immanuel, der heute zur Rechten des Vaters steht. Er ist das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt. Gott sei gedankt für diese unvergleichliche Gabe. Dieses Zeugnis der Propheten Gottes wurde gegeben, ehe unsere Schüler und unsere Kinder es am meisten brauchen werden. Wir müssen ihnen helfen, dieses Zeugnis tief in ihrem Herzen und in ihrem Sinn zu verankern. Am meisten werden unsere Schüler gesegnet, wenn wir ihnen helfen, Jesus Christus kennenzulernen. Wir müssen ihnen helfen, ihn zu lieben, ihm nachzueifern und bewusst danach zu streben, wie er zu werden. Dem Zeugnis der Propheten Gottes füge ich mein demütiges Zeugnis hinzu, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und der Erretter der Welt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, Sie sind alle sehr gesegnet, dass Sie Bruder Chad haben, der sich mit Ihnen gesprochen hat. Ich habe ihn sehr gern. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Ich schätze Sie und danke Ihnen allen für Ihre großartige Arbeit. Im Auftrag des Herrn helfen Sie der heranwachsenden Generation, tiefergehend im Evangelium Jesu Christi zu lernen. Mit diesem Auftrag im Sinn möchte ich heute darüber sprechen, wie wir diese wunderbaren jungen Leute den Erlösungsplan lehren. Präsident Nelson hat uns alle aufgerufen, den großen Vorzügen, die Gott uns gewährt, gerecht zu werden. Dieser Aufruf gilt uns und er gilt der heranwachsenden Generation. Wir alle müssen mehr tun, um den kostbaren jungen Leuten zu helfen, den Plan des himmlischen Vaters tiefgehend zu lernen. Sie müssen ihn kennen und in Herz und Sinn verstehen. Er muss ihnen wichtig sein und sie müssen danach leben. Und sie müssen werden, wozu der Vater sie vorherordiniert hat. Mit der Kraft des Herrn und mit der Macht des Heiligen Geistes können wir dieses große Werk vollbringen. Das weiß ich. Vor vielen Jahren habe ich eine Mission in Deutschland erfüllt. Damals haben wir mit Hilfe von Flanelltafeln und ausgeschnittenen Kreisen den Erlösungsplan erklärt. Die Kreise stellten das vorirdische Dasein, das Erdenleben, die Geisterwelt und die drei Grade der Herrlichkeit dar. Wenn ich mich recht entsinne, war der Schleier des Vergessens eine Wellenlinie und der Tag des Gerichts ein Rechteck. Heute verwenden die Missionare keine Flanelltafeln mehr, aber die kleinen Kreise sind immer noch lebendig und wohlauf. Hier ein Beispiel aus dem Seminarkurs zum Buch Mormon, aus einer Lektion über den Erlösungsplan. Das Schaubild ist für die Schüler hilfreich und in der Lektion werden die wesentlichen Aspekte des Plans des Vaters wunderbar zusammengefasst. Aber ich mache mir etwas Sorgen wegen der Kreise und möchte Sie daher zu zweierlei auffordern, wenn Sie den Erlösungsplan lehren. Erstens, achten Sie bitte darauf, dass die Schüler nicht denken, das Schaubild sei der Plan. Es ist nicht der Plan. Aber es kommt oft vor, dass die Schüler meinen, sie hätten den Plan verstanden, wenn sie die Kreise an die richtige Stelle setzen. Zweitens, bitte helfen Sie mit, dass der Plan im Verstand und im Herzen der Schüler lebendig wird. Helfen Sie ihnen, den Plan zu kennen und seine Bedeutung zu begreifen. Ich denke, das geschieht dadurch, dass Sie sie tiefer in diesen Plan hineinführen. In diesem Sinne will ich drei Grundsätze im Plan des Vaters hervorheben, die meiner Meinung nach der heranwachsenden Generation helfen werden, den Plan zu kennen, zu schätzen und danach zu leben. Grundsatz Nummer 1. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr und Erretter Jesus Christus steht im Mittelpunkt des Erlösungsplans. Sein Sühnopfer macht alle Bestandteile des Plans des Vaters erst möglich. Hören Sie, wie Alma beschreibt, was der Erretter für uns getan hat. Er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Der Sohn Gottes leidet gemäß dem Fleische, damit er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen kann, damit er ihre Übertretungen auslöschen kann, gemäß der Macht seiner Befreiung. Ich mag diese Verse sehr. Mit diesen schönen Worten erklärt Alma die entscheidende Rolle des Sühnopfers Jesu Christi im Erlösungsplan. Es geht um die Auferstehung, die allen gewährt wird. Es geht um Vergebung und die Erlösung von Sünde für alle, die umkehren. Es geht um die Liebe Jesu Christi, der uns im Laufe unserer irdischen Reise heilt, emporhebt und stärkt. Es geht um die Macht Jesu Christi, uns von Tod und Sünde zu befreien und uns die Segnungen der Erhöhung und des ewigen Lebens zu ermöglichen. Unsere Schüler sollen wissen und verstehen, welche entscheidende Rolle Jesus Christus in diesem Plan und in ihrem Leben spielt. Dank seinem Sühnopfer durchdringt sein Licht alles, was Gott geschaffen hat. Ja, er ist in allem und durch alles das Licht der Wahrheit. Dieses Licht gibt allem Leben und bringt das Gesetz, wodurch alles regiert wird. Machen Sie sich das einmal bewusst. Alles in Gottes Universum, die größten Galaxien, die hunderte Milliarden Sterne umfassen, die winzigsten Materieteilchen, unser irdischer Körper, unser unsterblicher Geist und unser ewiger Fortschritt. Das alles wird nach dem göttlichen Gesetz regiert durch die Liebe unseres himmlischen Vaters und das wunderbare Sühnopfer des Herrn Jesus Christus. Das Sühnopfer Jesu Christi ist von kosmischer Tragweite und doch etwas sehr, sehr Persönliches. Ja, jeder einzelne Schüler wird durch die Liebe, die Barmherzigkeit und die Macht unseres Erretters gesegnet. Wir erfahren in den Schriften, dass Jesus jeden Schmerz, jeden Kummer und jede Bedrängnis erlitten hat, die unsere Schüler je erleben. Er hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen, damit sie umkehren können. Jesus kennt jeden einzelnen unserer Schüler ganz genau. Er kennt ihren Weg, weil er bereits auf allen Wegen gegangen ist. Sie können sich an ihn wenden, an ihn glauben, von ihren Sünden umkehren und ihm vertrauensvoll folgen, weil er den Weg kennt. Er ist buchstäblich der einzige Weg zu all dem, was ihnen wichtig ist. Er ist der Weg zur Vergebung und wunderbare Heilung. Er ist der Weg zu anhaltender Freude. Er ist der Weg dahin, dass sie den Heiligen Geist als Begleiter haben und somit göttliche Kraft, Trost, Offenbarung, Licht und Macht empfangen können. Er ist der Weg zu Mut und Geduld und zu allen göttlichen Eigenschaften. Er ist der Weg zu reiner, vollkommener Liebe und zu dem Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Er ist der Weg zu liebevollen, von Hilfsbereitschaft geprägten Beziehungen, die ihnen jetzt und für immer tiefe Erfüllung bringen und ihrem Leben Sinn und Zweck geben. Er ist der Weg zur Erhöhung und zum ewigen Leben mit ihrem Vater im Himmel und ihrer Familie. Meine lieben Brüder und Schwestern, bitte lehren Sie unsere Schüler, dass alles Gute von Jesus Christus kommt. Er ist einfach alles für sie. Grundsatz Nummer 2. Die Söhne und Töchter Gottes haben eine ewige Identität und Lebensbestimmung. Jeder unserer Schüler hat eine ewige Identität und Lebensbestimmung. Jeder von ihnen ist, Zitat, ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Der Plan des himmlischen Vaters soll jedem einzelnen unserer Schüler helfen, seine ewige Identität und Lebensbestimmung durch die Barmherzigkeit und Gnade des Herrn Jesus Christus zu erfüllen. Ich möchte drei Aspekte ihrer ewigen Identität hervorheben, die sie meines Erachtens unbedingt verstehen sollen. Ich beginne mit der Tatsache, dass unsere Schüler Geistkinder Gottes sind. Bitte helfen Sie ihnen, zu erkennen und zu spüren, dass er wirklich ihr Vater im Himmel ist. Durch seinen geliebten Sohn hat der himmlische Vater unsere Schüler mit der Gelegenheit und der Fähigkeit gesegnet, in seinem ewigen Plan tiefgehend zu lernen, mehr Erkenntnis und Verständnis zu gewinnen, imstande zu sein, rechtschaffen und wirksam zu handeln und wie der Vater zu werden. Dies ist das vornehmliche Ziel dieses elementaren Aspekts ihrer ewigen Identität. Ein zweiter entscheidender Bestandteil der ewigen Identität unserer Schüler ist es, dass sie in einer ewigen Familie Mutter oder Vater, Ehefrau oder Ehemann sind. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist von Gott verordnet, weil sie der Natur des ewigen Lebens entspricht. Aus dem ewigen Blickwinkel unseres Vaters im Himmel sind unsere Schüler Mütter und Väter in seinem Reich. Das ist ihre ewige Identität und das ist sein Plan. Ihre ewige Lebensbestimmung besteht also darin, eine zelestiale Ehe und eine ewige Familie zu schaffen. Schließlich müssen unsere Schüler wissen, dass sie Nachkommen Abrahams sind, das Bundesvolk des Herrn. Gott hat Abraham verheißen, dass seine Nachkommen das Evangelium Jesu Christi und das heilige Priestertum, einschließlich der errettenden heiligen Handlungen, allen Nationen bringen, damit alle Familien auf der Erde auf beiden Seiten des Schleiers gesegnet werden. Dies ist die Sammlung des zerstreuten Israel und ein wichtiger Bestandteil des Plans des Vaters. Unsere Schüler sind die Nachkommen Abrahams, und ihre ewige Lebensbestimmung besteht darin, als Gottes vertrauenswürdige Diener sein Werk zu vollbringen. Sie nehmen in seinem Plan einen wichtigen Platz ein. Treten Sie einen Moment lang einen Schritt zurück und betrachten Sie die beeindruckenden, wahrlich erstaunlichen Segnungen, die der Vater im Himmel unseren Schülern geben will. Und doch fragen sich manche unserer Schüler, ob Gott auch für sie solch eine Identität und Lebensbestimmung bereithält. Manche meinen, es sei für sie außer Reichweite, wie der Vater im Himmel zu werden, als ein vertrauenswürdiger Diener zu arbeiten oder an einen lieben Ehepartner gesiedelt zu werden und Kinder zu bekommen. Wenn sie in den Spiegel sehen, sehen sie vielleicht nicht das, was ich eben beschrieben habe. Falls sie solche Gefühle haben, dann machen Sie ihnen bitte Mut, einen zweiten Blick zu wagen. Sagen Sie ihnen, sie sollen mit dem Auge des Glaubens in den Spiegel blicken und nicht nur ihr Gesicht sehen, sondern auch neben sich das Gesicht des Herrn Jesus Christus und seine Macht und Herrlichkeit und seine nie endende, vollkommene Liebe. Er ist nicht auf die Erde gekommen, um sie von seinen Segnungen auszuschließen. Grundsatz Nummer 3. Alles, was Jesus Christus mit seinem Namen versieht, ist Teil des Plans. Jesus Christus steht nicht nur im Mittelpunkt des Plans des Vaters. Sein Name, seine Macht, sein Werk und sein Wesen sind mit dem gesamten Plan verwoben. Unsere Schüler sollen wissen und verstehen, dass alles, was der Herr Jesus Christus mit seinem Namen versieht, Teil des Plans des Vaters ist. Denken Sie einen Moment darüber nach. Was versieht der Erretter mit seinem Namen? Ich führe hier alles auf, was den Namen Jesu Christi trägt und was meiner Überzeugung nach unsere Schüler unbedingt wissen und verstehen müssen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Der Name der Kirche bezeugt, dass sie vom Herrn Jesus Christus gegründet wurde und von ihm geführt wird. Es ist seine Kirche. Die Kirche ist das Reich Gottes auf Erden. Durch die Kirche unterstützt der Herr und Erretter den Einzelnen und die Familie in ihrem Streben nach ewigem Leben und bereitet die Erde auf sein zweites Kommen vor. Die Kirche ist ein entscheidender Teil von Gottes Plan für die Errettung seiner Kinder. Das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Das heilige Priestertum ist die Macht und Vollmacht Gottes. Es wird dem Menschen gegeben, damit glaubenstreue Heilige der letzten Tage das Werk des Herrn mit seiner Vollmacht und seiner Macht verrichten können. Durch diese Macht und Vollmacht empfangen wir die rettenden heiligen Handlungen und erlangen die großen Segnungen des herrlichen Plans des Vaters. Das Haus des Herrn. Wir leben in einer Zeit, da überall auf der Welt Tempel errichtet werden. Wir freuen uns, dass der Herr es so vielen seiner treuen Kinder auf beiden Seiten des Schleiers ermöglicht hat, die Segnungen des Tempels zu empfangen, einschließlich der Siegelung als ewige Familie. Die Verordnungen im Haus des Herrn verbinden uns mit der Macht des Göttlichen. Sie sind in Gottes Plan für das Glück seiner Kinder unerlässlich. Der Prophet des Herrn. Über seinen Propheten sagt der Herr, sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund. Der Prophet des Herrn ist ein Seher und ein Offenbarer. Seine Worte sind die Worte des Herrn an uns, durch die wir Segen in diesem Leben und Erhöhung und ewiges Leben im nächsten Leben erlangen. Der Prophet des Herrn ist ein wunderbarer Bestandteil des Plans des Vaters. Das Buch Mormon. Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Das Buch Mormon ist ein Zeuge dafür, dass der Herr Jesus Christus unser Erretter und Erlöser ist, dass Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung ist und dass der Herr seine Kirche in den letzten Tagen aufgerichtet hat. Es enthält außerdem herrliche Lehren über den Plan des Vaters, für den es machtvoll Zeugnis ablegt. Aus all diesen Gründen ist das Buch Mormon ein wichtiger Bestandteil des großen Erlösungsplans. Die Kinder des Vaters im Himmel. Jesus Christus versieht die Kinder des Vaters im Himmel, die heilige Bündnisse schließen und halten mit seinem Namen. Er hat sie, die Lehrer, mit seinem Namen versehen, als sie im Tempel waren. Er will ihre Schüler mit seinem Namen versehen und auch die Zeugnisse, die sie der Welt geben, wenn sie sich an der Sammlung Israels beteiligen. Dies ist der Plan des Vaters. Alles, was ich jetzt angesprochen habe und vieles andere, wie etwa jedes Gemeindehaus in der Welt und unsere Gebete zum Vater im Himmel, all das versieht Jesus Christus mit seinem Namen. Es ist alles Teil des Plans und die Erfüllung von Prophezeiung. Paulus hat vor langer Zeit gesagt, der Vater hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Brüder und Schwestern, bitte machen Sie unseren Schülern bewusst, dass all dies, was ihnen so vertraut ist, die Kirche, das Priestertum, der Tempel, der Prophet, das Buch Mormon und sie selbst, den Namen des Erretters trägt, weil dies alles uns zu Jesus Christus bringen soll. Denn er ist der Weg zu Frieden in diesem Leben und zur Erhöhung und ewigem Leben in der zukünftigen Welt. Zum Abschluss noch ein Gedanke dazu, welche Rolle der Plan des Vaters im täglichen Leben unserer Schüler spielt. Der Gedanke stammt aus König Benjamins Rede an sein Volk. Zu Beginn seiner Ansprache sagte er, hört auf mich und öffnet eure Ohren, damit ihr hört, und euer Herz, damit ihr versteht, und euren Sinn, damit die Geheimnisse Gottes vor euren Augen entfaltet werden. Mir gefällt die Formulierung, damit die Geheimnisse Gottes vor euren Augen entfaltet werden. Und ich will sie auf unsere Schüler beziehen. König Benjamin stellt klar, dass die Geheimnisse Gottes, die sich vor den Augen seines Volkes entfallen sollen, die wesentlichen Elemente des großen Erlösungsplans des Vaters sind. Wir ziehen für unsere Aufgabe zwei Lehren aus dieser Aussage von König Benjamin. Erstens, wenn Herz und Sinn unserer Schüler offen sind und wir mit dem Geist lehren, werden unsere Schüler den Plan erkennen und verstehen. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung. Wenn sie den Plan von ganzem Herzen verstehen, wird der Plan zu ihrer Auffassung, wie sie sich selbst und die Welt um sich herum sehen. Der Plan wird ihre Sichtweise. Unsere Schüler werden den Plan sehen und der Plan wird ihnen helfen, zu sehen. Wie können unsere Schüler den Plan wirklich sehen und erkennen? Unsere Unterrichte leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Der Vater im Himmel hat aber noch mehr getan, um seinen Plan vor ihren Augen zu entfalten. Bitte lehren Sie die Schüler, dass sie den Plan in Folgendem sehen und erkennen. In der Geburt eines Babys und jedes Mal, wenn jemand stirbt. Im Tempel, in den heiligen Handlungen für die Verstorbenen. Im heiligen Abendmahl am Sabbat. In der Umkehr, wenn sie im Namen Jesu Christi zum Vater im Himmel um Vergebung beten. Im Buch Mormon, dem machtvollen Zeugen für Jesus Christus. Wenn sie den Propheten Gottes sehen, ihm zuhören und ihm folgen. Im Priestertumssegen, im Seminar und Institut, wo sie die Liebe Christi, sein Licht und seine Macht spüren. Jedes Mal, wenn sie im Namen Jesu Christi zum Vater beten. Bitte helfen Sie unseren Schülern, diese wundervolle Wahrheit zu erkennen und zu verspüren. Wenn sie dies alles sehen, sehen sie den Plan des Vaters in Aktion. Wenn ihr Herz offen ist, bezeugt ihnen der Heilige Geist, dass der Erlösungsplan wahr ist und dass er für sie vorgesehen ist. Wenn ihr Glaube an Jesus Christus und ihr Verständnis weiter zunehmen, wird der Plan zu ihrer Sichtweise, wie sie das Leben und sich selbst sehen. Sie sehen sich selbst in dem Plan und sehen die Welt um sich herum immer mehr so, wie der Herr sie sieht. Der Plan wird der Rahmen, den sie nutzen, um die Fragen, Probleme und Herausforderungen, vor denen sie stehen, zu verstehen. Genau das wird im Grundlagendokument zum Beherrschen der Lehre erklärt. Zitat: Um Fragen zur Lehre, gesellschaftlichen Themen und Fragen im Allgemeinen aus einem ewigen Blickwinkel zu beantworten, betrachten wir sie im Zusammenhang mit dem Erlösungsplan und den Lehren des Erlösers. Dadurch können wir dann umdenken und die jeweilige Frage im Licht des vom Herrn vorgegebenen Maßstabs der Wahrheit sehen, anstatt uns mit den Anschauungen der Welt abzufinden. Wenn unsere Schüler diesem Muster folgen, wird der Erlösungsplan ausschlaggebend sein für ihr Selbstverständnis und dafür, wie sie ihre Aufgaben, Möglichkeiten und Segnungen betrachten. Auf diese Weise finden sie Sinn und Erfüllung in ihrem Leben. Wenn der Heilige Geist sie führt und lehrt, werden sie die Gedanken des Herrn oder den Geist des Herrn haben, wie Paulus es bezeichnet hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bete, dass der Plan des Vaters in ihrem Herzen ist, dass sie sich selbst in dem Plan sehen und dass der Plan zu der Sichtweise wird, wie sie die Welt sehen. Ich gebe Zeugnis, dass der Plan des Vaters wahr ist. Gott, unser Vater, lebt. Jesus ist der Messias, unser Erretter und Erlöser. Ich weiß, dass er lebt. Dies ist seine Kirche. Sie haben von ihm den Auftrag, die heranwachsende Generation den Plan des Vaters durch die Macht des Heiligen Geistes zu lehren. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Brother Webb and Elder Clark.
Vielen Dank, Bruder Webb und Elder Clark. Wir schätzen Sie sehr und Ihre Worte heute sind ein Segen für uns. Wir hören nun von Elder Dale G. Renland und Schwester Ruth L. Renland. Elder Dale G. Renland wurde zur Herbstgeneralkonferenz 2015 als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt. Vor seiner Berufung als Generalautorität war er als Arzt tätig. Bevor Elder Renland in das Kollegium der Zwölf Apostel berufen wurde, arbeitete Schwester Renland als Anwältin. Das Ehepaar Renland hat eine Tochter. Nach ihren Worten singen wir das Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«, Nummer 31 im deutschen Gesangbuch. Anschließend spricht Christina M. Bushman, die Ehefrau von John S. Bushman, einem Seminarlehrer im Gebiet Utah Valley West, das Schlussgebet.
Wir sind dankbar, mit Ihnen zusammen zu sein und sind auch dankbar für alles, was Sie als Lehrer und zur Unterstützung von Seminar und Institut in aller Welt tun. Denken Sie dabei immer daran, wie sehr der Herr sich über Ihren Dienst freut. Er gehört zu Ihrem Publikum. Er ist mit Ihnen. Er ist vor Ihrem Angesicht hergegangen. Er wird zu Ihrer rechten Hand sein und zu Ihrer linken. Und sein Geist wird in Ihrem Herzen sein und seine Engel werden rings um Sie sein, um Sie zu stützen. Ich danke Ihnen im Namen des Herrn und seiner Kirche für Ihren Glauben und Ihre Treue. Danke, dass Sie Ihre Aufgaben angenommen haben. Danke, dass Sie den Kindern des Vaters im Himmel helfen, zu ihm zurückzukehren. Danke, dass Sie seine Kinder auffordern, zu Christus zu kommen.
Herzlichen Dank an den fantastischen Chor, der zu dem Geist dieser Versammlung beigetragen hat. Die Worte von Bruder Chad Webb und Elder Kim Clark haben uns aufgerichtet. Wir danken diesen Brüdern, dass sie vorbildliche Nachfolger des Erretters sind. Wir freuen uns, heute mit Ihnen über Glauben und Zweifel sprechen zu können. Ein Thema, das Sie oft ansprechen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie mitten auf dem Ozean mit Ihrem Segelboot gekentert sind. Sie tragen eine Schwimmweste und schwimmen schon stundenlang, und zwar in Richtung Küste, wie Sie hoffen. Sie leiden unter Wassermangel und jedes Mal, wenn Sie wieder anfangen zu schwimmen, wird Ihnen schwindelig. So gut Sie das abschätzen können, liegt die Küste noch 30 Kilometer weit entfernt. Sie bangen um Ihr Leben. In der Ferne hören Sie einen kleinen Motor. Das Geräusch scheint näher zu kommen und Ihre Hoffnung auf Rettung steigt. Sie drehen sich um und sehen einen kleinen Fischkutter auf sich zukommen.
Zum Glück, denken Sie, hat der Kapitän Sie erblickt. Das Boot hält an und ein freundlicher, wettergegerbter Fischer hilft Ihnen an Bord. Voll Dankbarkeit kriechen Sie zu einer Sitzbank auf dem Boot und stoßen erleichtert ein Seufzer aus. Der Fischer gibt Ihnen ein Feldflasche voll Wasser und ein paar Salzcracker. Das Wasser und die Salzcracker sind eine ausreichende Stärkung und Sie erholen sich etwas. Sie sind sehr erleichtert und dankbar. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Als Sie allmählich wieder zu sich kommen und sich besser fühlen, fällt Ihnen auf einmal einiges auf, was Sie vorher gar nicht beachtet hatten. Das Wasser in der Feldflasche ist etwas abgestanden und nicht etwa das von Ihnen bevorzugte Markenwasser. Und das Essen? Na, Sie hätten lieber etwas Wurst aus dem Feinkostladen und danach ein Schokoladenhörnchen verspeist. Außerdem fällt Ihnen auf, dass der freundliche Fischer schon alt ist und abgetragene Stiefel und Jeans trägt. Das Schweißband an seinem Hut ist fleckig. Er scheint schwerhörig zu sein.
Ihnen fällt auch auf, dass das Boot schon sehr abgenutzt und rechts am Bug etwas verbeult ist. An manchen Stellen hat die Farbe Kratzer, ist verblichen oder blättert ab. Außerdem merken Sie, dass das Boot nach rechts zieht, wenn der Fischer das Ruder nicht festhält. Ihnen kommen Zweifel, ob dieses Boot und dieser Fischer Sie wirklich retten können. Sie fragen den alten Fischer, was es mit den Beulen und dem Ruder auf sich hat. Er erwidert, dass ihn das nicht weiter stört, denn er steuert das Boot seit Jahrzehnten jeden Tag auf derselben Route zu den Fischgründen und wieder zurück. Der Fischkutter hat ihn bisher immer sicher und zuverlässig dorthin gebracht, wohin er wollte. Es verschlägt ihnen die Sprache. Wie können ihnen die Beulen und das Ruder so gleichgültig sein? Und hätte das Essen nicht etwas mehr nach ihrem Geschmack sein können? Je mehr sie über das Boot und den Fischern nachdenken, desto unruhiger werden sie. Sie fragen sich, ob sie überhaupt an Bord hätten gehen sollen. Sie machen sich immer größere Sorgen. Schließlich bestehen sie darauf, dass der Fischer das Boot anhält und sie wieder ins Wasser lässt. Sie sind zwar noch über 20 Kilometer von der Küste entfernt, doch sie halten es keine Sekunde länger in diesem Boot aus. Etwas bekümmert hilft der Fischer ihnen zurück in den Ozean.
Der Fischkutter in diesem Gleichnis stellt die Kirche dar. Und der Fischer steht für diejenigen, die in der Kirche dienen. Der Zweck der Kirche besteht allein darin, dem himmlischen Vater und Jesus Christus in ihrem Werk zu unterstützen, das ewige Leben der Kinder des himmlischen Vaters zustande zu bringen. Was sagen das Boot und der Fischer über die Kirche aus? Ändern die Beulen und Kratzer etwas an der Fähigkeit und Vollmacht der Kirche, uns die errettenden und erhöhenden heiligen Handlungen zugänglich zu machen, die uns helfen, wie der Vater im Himmel zu werden? Wenn der Fischer das Ruder mit beiden Händen festhalten muss, damit er auf Kurs bleibt, wird dadurch die Fähigkeit des Fischers und des Bootes aufgehoben, uns sicher und zuverlässig an unser Ziel zu bringen? Man muss kein ordinierter Seher wie mein Mann sein, um zu erkennen, dass es gefährlich ist, wieder ins Wasser zu springen, statt im Boot zu bleiben. Jedes Mitglied muss ein eigenes Zeugnis davon haben, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die wahre Kirche ist. Ohne diese Bekehrung, ohne diese mächtige Wandlung im Herzen, fängt man vielleicht an, sich sozusagen auf die Salzcracker und die abblätternde Farbe zu konzentrieren.
Mein Zeugnis geht auf die Zeit zurück, als ich noch in Göteborg wohnte. Ich war 11 Jahre alt. Der Missionspräsident hatte alle jungen Leute aufgefordert, das Buch Mormon zu lesen. Mein älterer Bruder, den ich schon seit jeher bewunderte und respektierte, hatte die Aufforderung angenommen. Ich wollte so sein wie er, und so fing ich ebenfalls an, das Buch Mormon zu lesen. Irgendwann, als ich wahrscheinlich gerade im Buch Alma war, trug uns einer der Ratgeber des Missionspräsidenten auf, über das, was wir lasen, zu beten. Ich kann mich noch gut an den Abend erinnern, an dem ich diesem Auftrag nachkam. Ich kann mich an unsere Wohnung erinnern und an das Zimmer, in dem mein Bruder und ich schliefen. Nachdem mein Bruder eingeschlafen war, stand ich auf, kniete am Bett nieder und sprach ein ganz einfaches Gebet, um herauszufinden, ob das Buch Mormon wahr war. Ich vernahm keine Stimme, doch es war so, als ob Gott zu mir sagte: Ich sage dir doch schon seit langem, dass es wahr ist. Diese Erfahrung veränderte mich. Sie veränderte mein Leben. Für mich begann ein Prozess des Glaubens, der mich auf den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg führte. Ich wollte mehr tun und besser werden. In Göteborg lernte ich, wie man umkehrt. In Göteborg fing ich an, zu anderen aufzuschauen, die ihre Berufung groß machten und sich große Mühe gaben, das Reich Gottes aufzurichten. Dort fing ich an, die treuen Heiligen Gottes zu bewundern, wo immer sie lebten. Göteborg und das Gebäude in der Viktoriagatan, wo wir uns versammelten, wurden für mich besondere Orte. Über die ersten Menschen, die sich dank Alma bekehrten, lesen wir, und nun begab es sich, dies alles geschah in Mormon, ja, an den Wassern Mormon, in dem Wald, der nahe bei den Wassern Mormon war, ja, der Ort Mormon, die Wasser Mormon, der Wald Mormon. Wie schön sind sie in den Augen derer, die dort zur Erkenntnis ihres Erlösers gekommen sind, ja, und wie gesegnet sind sie, denn sie werden ihm zum Preis singen immer da. In Göteborg kam ich zur Erkenntnis meines Erlösers. Göteborg und die Viktoriagatan wurden meine Wassermormon.
Wo sind Sie zur Erkenntnis Ihres Erlösers gekommen? Was haben Sie dabei empfunden? Falls Sie es vergessen haben, bitten wir Sie dringend, es sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Halten Sie auch Ihre Schüler dazu an, sich an diese Gefühle zu erinnern. Mit dieser Erkenntnis und diesen Gefühlen nimmt der Glaube seinen Anfang. Glaube ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Glaube bedeutet nicht, sich aus einer Laune heraus zu wünschen, dass etwas wahr ist und es sich dann einzureden. Glaube ist die feste Zuversicht, dass es Sachen gibt, die man im Fleische nicht sieht. Es ist auch ein Grundsatz, der Handeln verlangt. Man könnte wohl auch sagen, dass der Glaube eine Art geistige Erinnerung an unser vorirdisches Dasein ist. Damit der Glaube einen Menschen zur Errettung führt, muss er Jesus Christus als Mittelpunkt haben. Der Glaube wird geweckt, wenn man das Evangelium hört, wie es von bevollmächtigten und von Gott gesandten Dienern gelehrt wird. Wundertaten bewirken keinen Glauben, sondern starker Glaube wird durch Gehorsam gegenüber dem Evangelium Jesu Christi entwickelt. Mit anderen Worten, Glaube kommt durch Rechtschaffenheit. Glauben erhält man nicht dadurch, dass man von Gott ein Zeichen verlangt, sondern indem man seine Gebote hält und befolgt.
Gott möchte, dass wir Glauben haben. Er möchte, dass wir Glauben haben, damit er uns segnen kann. Dies erklärt Alma den Demütigen zu Ramiten. Und nun siehe, ich sage euch, und ich möchte, dass ihr daran denkt, dass Gott zu all denen barmherzig ist, die an seinen Namen glauben. Darum ist es zuallererst sein Wunsch, dass ihr glaubt, ja, nämlich an sein Wort. Der Glaube ist der Schlüssel zur Barmherzigkeit Gottes. Alma sagt anschließend, dass jeder für sich entscheiden muss, ob er Glauben haben möchte, und dann im Glauben handeln muss, damit dieser wachsen kann. Er fährt fort: Aber siehe, wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten auch nur einen Versuch zu machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, sodass ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt. Damit der Glaube wachsen kann, muss man sich für ihn entscheiden. Man muss den Wunsch besitzen, Glauben zu haben. Man muss im Glauben handeln.
Vielleicht lässt sich das an einem praktischen Beispiel zeigen. Hier ist ein Brett mit einem Nagel. Und hier sind noch 12 weitere Nägel. Schatz, hier habe ich eine Aufgabe für dich. Kannst du alle 12 Nägel auf dem Kopf des Nagels aufstapeln, der schon im Brett steckt? Geht das überhaupt? Also, das war nur einer. Du brauchst noch 11 weitere. Also, man versucht es vielleicht mit allem und hört dann auf. Vielleicht fragt man sich auch, geht das denn überhaupt? Aber wenn man es einfach versucht und davon ausgeht, dass es funktioniert, dann kann man es vielleicht mal so probieren. Leg einen Nagel vor dich hin und dann den nächsten Nagel quer über den ersten, sodass die Spitze zu dir zeigt. Leg dann den nächsten Nagel quer über den ersten Nagel, sodass die Spitze von dir weg zeigt. Und so geht es immer weiter mit den Nägeln, außer dem letzten. Und dann merkt man auch, dass eine Methode dahinter steckt. Und man denkt sich, ja, vielleicht geht's ja doch. Die Zuversicht wächst. Zum Schluss. Ja, fast geschafft.
Ich habe auch mehr Hoffnung jetzt.
Also, den letzten Nagel legst du quer auf die anderen, parallel zum ersten Nagel. Genau, ganz genau so. Ganz vorsichtig jetzt, genau. Nur den untersten Nagel anfassen. Und das kannst du jetzt über den Nagel auf dem Brett. Gut. Manchmal geht es nicht gleich mit dem ersten Versuch gut. Und das ist oft so. Man braucht dann einen zweiten Versuch. Man wendet wieder die gleiche Methode an. Und der letzte Nagel kommt dann ganz vorsichtig.
Das hast du vorher nicht gesagt.
Alles hochheben, die ganzen Nägel. Und dann gut ausbalancieren. Super. Also, wenn man erstmal weiß, wie es geht, erscheint einem die Lösung ganz offensichtlich.
Nicht atmen jetzt.
Das trifft auch auf ein Zeugnis zu. Wenn man erstmal weiß, wie man eine Antwort von Gott bekommen kann, scheint einem das Ergebnis auch sicher. So steht es auch in der Verheißung im Buch Mormon, die mein Mann als 11-Jähriger auf die Probe stellte. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott, den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Wenn Sie von der Frage ausgehen, ob es wahr ist, entsteht dadurch Glaube. Wenn Sie von der Frage ausgehen, ob es falsch ist, entstehen dadurch Zweifel. Und Zweifel führen niemals zum Glauben.
Als ich einmal bei einer Pfahlkonferenz war, bat mich der Pfahlpräsident, einen Mann aufzusuchen, den ich hier Steven nennen will. Steven war ein treues Mitglied der Kirche gewesen. Er hatte eine Mission erfüllt und im Tempel geheiratet. Viele Jahre lang hatte er treu gedient, doch dann waren ihm Zweifel an der Kirche gekommen. Als ich ihn besuchte, sagte Steven, er habe ein Problem damit, dass Joseph Smith 4 verschiedene Versionen der ersten Vision aufgeschrieben oder diktiert hatte. Seiner Meinung nach konnte das bedeuten, dass Joseph Smith sie sich ausgedacht hatte. Ich brachte Steven mit einem Mann zusammen, der in der Geschichtsabteilung der Kirche arbeitete und diese 4 Versionen vor Jahrzehnten näher erforscht hatte. Steven traf sich mit dem Forscher. Als ich das nächste Mal mit Steven sprach, fragte ich ihn, was hältst du nun von der ersten Vision? Er sagte, damit ist alles in Ordnung. Meine Fragen wurden beantwortet. Das stört mich jetzt nicht mehr. Aber nun bin ich sehr beunruhigt, was die Polygamie betrifft, die in Nauvoo und nach dem Manifest von 1890 praktiziert wurde. Das macht mir wirklich zu schaffen. Ich bat Steven, sich mit einem anderen Angestellten in der Geschichtsabteilung der Kirche zu treffen. Anschließend setzte ich mich mit Steven in Verbindung und fragte ihn, wie es ihm gehe. Er sagte, ach, das stört mich jetzt nicht mehr. Ich verstehe, was geschehen ist und meine Bedenken wurden ausgeräumt. Aber jetzt macht es mir sehr zu schaffen, dass den Schwarzen das Priestertum vorenthalten wurde.
Steven war wie so viele andere auch. Er hatte beschlossen, immerzu zu zweifeln. Im Laufe der Zeit tauchten immer neue Bedenken auf, sobald andere ausgeräumt worden waren. Wie sehr sich andere auch bemühten, auf seine Fragen einzugehen und sie zu beantworten, fand er doch immer ein weiteres Thema, zu dem er seine Zweifel äußern konnte. Es war ein Kreislauf, aus dem er nicht herauskam. Also, es war einfach wie ein Teufelskreis. Aber das war ganz anders bei einer Frau, die wir in Lubumbashi in der Demokratischen Republik Kongo kennenlernten, Angelique. Sie war ganz treu, hatte eine Mission erfüllt, hatte ein festes Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. Sie liebte das Buch Mormon. Und als wir sie kennenlernten, las sie gerade ein Buch, das ein Führer der Kirche geschrieben hatte, bevor er Präsident der Kirche wurde. Das Buch war vor der Offenbarung über das Priestertum von 1978 geschrieben worden. Und darin stand, dass die Schwarzen wegen einiger Entscheidungen im vorirdischen Dasein nicht erhöht werden würden. Angelique bat darum, dass jemand ihr erklärte, warum das so sei. Ein derzeitiges Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel erklärte ihr, dass dieser ehemalige Führer der Kirche sich geirrt hatte. Er hatte einfach seine Meinung geäußert, eine Meinung, die nicht stimmte. Angelique war mit dieser Erklärung zufrieden. Sie handelte im Glauben, indem sie auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg blieb und auf Gott vertraute.
Zweifel führt nicht zu Glauben. Das Licht bedarf keiner Dunkelheit, um erschaffen zu werden. Als Petrus ins Wasser sank, nachdem er versucht hatte, darauf zu gehen, hielt der Herr ihm nicht etwa vor: Ach Petrus, wenn du nur größere Zweifel gehabt hättest. Stattdessen sagte er: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In den Lectures of Faith wird der Unterschied zwischen Glaube und Zweifel erklärt. Und wo Zweifel und Verunsicherung herrschen, besteht kein Glaube. Er kann dort nicht bestehen. Man kann nicht gleichzeitig zweifeln und Glauben haben. Wer zweifelt und Angst hat, kann keine unerschütterliche Zuversicht haben. Und wo keine unerschütterliche Zuversicht ist, da ist der Glaube schwach. Und wessen Glaube schwach ist, der kann sich nicht all dem Widerstand, den Schwierigkeiten und Bedrängnissen stellen, auf die er trifft, damit er ein Erbe Gottes und Miterbe mit Jesus Christus werden kann. Er wird müde im Geist und der Widersacher hat dann Macht über ihn und wird ihn vernichten. Genau das war mit Stephen geschehen. Er ließ es zu, dass Zweifel und Verunsicherung seinen Geist erfüllten. Mit der Zeit hatte er nicht mehr genügend Kraft, um die Herausforderungen anzugehen, die sich einem Mitglied der Kirche stellen. Er wurde müde im Geist und sein Glaube schwand dahin.
Es stellt kein Problem dar, wenn man eine Frage zur Kirche und ihren Lehren hat. Doch wenn man beschließt, immerzu zu zweifeln, das ist ein Problem. Joseph Smith verstand dies, als er las: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. In der Schriftstelle heißt es jedoch weiter: Wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Anders gesagt, wir sollen Gott fragen und nicht daran zweifeln, dass er antworten kann. Weiter heißt es: Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Um die Art Antwort zu erhalten, wie Joseph Smith sie begehrte, die Art Antwort, die uns fehlt, müssen wir uns an Gott mit einem gläubigen Herzen wenden und mit dem Wunsch, dass uns das Göttliche offenbart werde.
Elder John A. Widso, einer der frühen Apostel dieser Evangeliumszeit und Norweger, hat etwas Wunderbares darüber gesagt. Ich möchte seine einleuchtenden Worte etwas umschreiben. Der Zweifel hat, sofern er nicht in Forschung in den richtigen Quellen umgewandelt wird, keinen Wert oder Nutzen auf der Welt. Wenn man stolz darauf ist, ein Zweifler zu sein, ein träger Zweifler, der mit sich selbst zufrieden und nicht bereit ist, die nötigen Anstrengungen zu unternehmen und den Preis der Erkundung des Göttlichen zu zahlen, endet dies unweigerlich im Unglauben und im Morast der Finsternis. Dann wachsen die Zweifel wie Giftpilze in den trüben Schatten des Verstandes und des Geistes. Am Ende wird man blind wie ein Maulwurf in seinem Bau und meist stellt sich Spott statt Vernunft und Trägheit statt Fleiß ein. Die einfachste Wahrheit ist mehr wert als all solche Zweifel zusammengenommen. Der Zweifel an sich ist nicht schlecht, wenn er nicht zum Lebenszweck wird. Er erhebt einen zu hoher Würde, wenn er zur aktiven und göttlichen Suche nach Wahrheit und zur Ausübung derselben führt. Der Zweifel, der sich brütend mehrt und mit störrischer Trägheit weitere Zweifel nach sich zieht, ist ein Übel. Elder Widsos Worte sind noch immer wahr. Träger Zweifel führt nicht zu der Erkenntnis, dass Jesus Christus wirklich der Erretter ist. Er führt nicht zu der sicheren Erkenntnis, dass wir einen gütigen, liebevollen Vater im Himmel haben. Wir können herausfinden, dass das Werk in diesen letzten Tagen wahr ist, doch dazu müssen wir uns für den Glauben und gegen den Zweifel entscheiden und in den richtigen Quellen nach Antworten forschen. Wir müssen erkennen, dass wir die Wahl haben. Da wirkt keine Kraft von außen auf uns ein und zwingt uns, das Sündopfer Jesu Christi und die errettenden heiligen Handlungen anzunehmen. Wir entscheiden uns dafür, auf Gott zu vertrauen.
Manchmal müssen wir erst herausfinden, ob etwas wahr ist. Mormon gibt uns ein Muster, dem wir folgen können. Darum kommt alles, was gut ist, von Gott. Und das, was böse ist, kommt vom Teufel. Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun. Darum ist alles, was einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben und ihm zu dienen, von Gott eingegeben. Denn siehe, meine Brüder, es ist euch gegeben zu urteilen, damit ihr Gut von Böse unterscheiden könnt. Und der Weg zu urteilen ist so klar, damit ihr mit vollkommenem Wissen wissen könnt, wie das Tageslicht gegenüber der finsteren Nacht. Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen. Denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Aber alles, was den Menschen dazu bewegt, dass er Böses tut und nicht an Christus glaubt und ihn verleugnet und nicht Gott dient, davon könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es vom Teufel ist. Es ist also ganz einfach. Wenn eine Entscheidung sie dazu bewegt, Gutes zu tun und an Christus zu glauben, dann kommt sie von Gott. Wenn die Entscheidung sie dazu bewegt, Böses zu tun und Christus zu verleugnen, ist sie vom Teufel. Wenn sie sich den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg einschlagen, können sie sich darauf verlassen, dass alles, was sie von diesem Weg ablenkt und sie dazu bringt, nicht an Christus zu glauben, falsch ist. Alles, was sie dazu bringt, an Gott zu glauben, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, kommt von Gott.
Interessanterweise hängt die Art und Weise, wie man auf geistige Eingebungen reagiert, davon ab, ob man sich dafür entscheidet, Glauben zu haben oder zu zweifeln. Sie erinnern sich sicher an Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, wo die Apostel predigen wollten. Sie hörten ein Geräusch vom Himmel her, wie wenn ein heftiger Sturm aufkommt. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Dieses wundersame Ereignis führte dazu, dass viele sich bekehrten. Doch manche reagierten anders. Wir lesen, andere aber spotteten. Sie sind vom süßen Wein betrunken. Der Geist war derselbe. Es war der Heilige Geist, der über die Apostel aus Galiläa ausgeschüttet wurde, als sie von Jesus Christus predigten. Am Pfingsttag wurde der Geist im Übermaß ausgeschüttet. Und doch gab es einige, die die Bekehrten verspotteten und nach logischen Erklärungen suchten. Infolgedessen verpassten sie diese vielfältige Ausschüttung des Heiligen Geistes. Worin bestand der Unterschied? Es lag an ihrer Entscheidung. Diejenigen, die sich für Glauben statt Zweifel entschieden, hatten ein wunderbares geistiges Erlebnis, das zu ihrer Bekehrung führte.
Auch Alma hat darüber gesprochen. Er sagte, und darum empfängt der, der sein Herz verhärtet, das kleinere Maß des Wortes. Und wer sein Herz nicht verhärtet, dem wird das größere Maß des Wortes gegeben, bis es ihm gegeben ist, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, bis er sie völlig kennt. Und denen, die ihr Herz verhärten, wird das kleinere Maß des Wortes gegeben, bis sie nichts von seinen Geheimnissen wissen. Und dann werden sie vom Teufel gefangen genommen und nach seinem Willen zur Vernichtung hinabgeführt. Um noch einmal auf unser Gleichnis zurückzukommen. Diejenigen, die beschließen, auf dem abgenutzten, verbeulten Boot mit der abblätternden Farbe zu bleiben, sind es, die ihr Herz nicht verhärten. Sie schlagen den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg ein und bleiben darauf. Ihnen ist, wenn sie dann bis zum Ende ausharren, ewiges Leben verheißen. Das ist die größte Gabe, die Gott verleihen kann. Durch diesen Vorgang lernen wir Jesus Christus kennen und erkennen, dass er wirklich lebt. Und wir erfahren seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Diese geistige Gabe wird allen zuteil, die ihrer würdig sind. Im Buch Lehre und Bündnisse heißt es, einigen ist es durch den Heiligen Geist gegeben zu wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für die Sünden der Welt gekreuzigt worden ist. Anderen ist es gegeben, dass sie ihren Worten glauben, damit auch sie ewiges Leben haben können, wenn sie weiterhin treu bleiben.
Im April 2009 wurde ich als Generalautorität der Kirche bestätigt. Im Oktober 2009 wurde ich gebeten, bei der Generalkonferenz zu sprechen. Das gehört zum Programm der Kirche, wie man neue Generalautoritäten schikaniert. Ich wollte unbedingt, dass mein Vater sich die Konferenz anhört. Er hatte sein Leben lang als Tischler und Bauarbeiter schwer gearbeitet und hatte mit damals 92 Jahren schwere Rückenschmerzen. Er konnte nicht zum Konferenzzentrum kommen. Also sorgte eine meiner Schwestern dafür, dass er sich die Versammlung in seinem Haus in Salt Lake City im Fernsehen anschauen konnte. Nach der Konferenz besuchte ich ihn, weil ich wissen wollte, was er von meiner Ansprache hielt. Er war kein Mann vieler Worte und eher sparsam mit Komplimenten. Ich fragte ihn, Dad, hast du dir die Konferenz angeschaut? Er sagte, ja. Ich fragte, Dad, hast du meine Ansprache gehört? Er sagte, ja. Ich fragte nun, Dad, wie fandest du sie? Er sagte, och, ganz in Ordnung. Ich war beinahe stolz auf dich. Und das ist das größte Kompliment, das er mir jemals gemacht hat. Doch dann fand ich heraus, dass er etwas abgelenkt war, weil er mir von einem Traum erzählen wollte, den er in der vorigen Nacht gehabt hatte. Er war kein Träumer. Er hatte keine fantasievollen Anwandlungen. Ich hatte noch nie erlebt, dass er eine Lüge erzählte. Er war immer schonungslos und geradezu taktlos ehrlich gewesen. Er sagte, ich habe geträumt, dass ich gestorben war und den Erretter Jesus Christus sah. Er nahm mich in die Arme und sagte, meine Sünden seien mir vergeben. Dale, das war so ein gutes Gefühl. Mehr sagte er nicht, und ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn weiter dazu zu befragen. Er starb 2 Monate später, als Ruth und ich in Madagaskar waren. Mein Vater schloss sich im Alter von 24 Jahren in Larsmo in Finnland der Kirche an und lebte dann gemäß dem Licht und dem Wissen, das er erlangt hatte. Er tat alles, worum man ihn jemals bat. Er war jemand, der der Gabe des Geistes würdig wurde zu wissen, dass Jesus Christus, dass Jesus der Messias ist und für die Sünden der Welt und für seine, die meines Vaters gekreuzigt wurde. Ob man dieser Gabe würdig wird, hängt nicht von unserem Geschlecht ab oder davon, welches Amt im Priestertum man innehat. Es hängt davon ab, ob man sich dafür entscheidet, Glauben zu haben, indem man den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg einschlägt.
Wenn Sie anderen helfen, ihre Zweifel zu überwinden und Glauben auszuüben, tun Sie genau das, worum Präsident Russell M. Nelson uns als Mitglieder der Kirche gebeten hat. Er sagte, unsere Botschaft an die Welt ist einfach und aufrichtig. Wir laden alle Kinder Gottes auf beiden Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter zu kommen, die Segnungen des Heiligen Tempels zu empfangen, dauerhafte Freude zu haben und sich für das ewige Leben bereit zu machen. Es ist ein Ausdruck unseres Glaubens, wenn wir diese Aufforderung annehmen. Durch Ihren Unterricht helfen Sie auch denjenigen, die den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg verlassen haben. Ihr Unterricht gilt Ihnen, Ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Der Erretter ermahnte uns, denn solchen Menschen sollt ihr auch weiterhin dienen. Ihr wisst nicht, ob sie nicht zurückkommen und umkehren und mit voller Herzensabsicht zu mir kommen und ich sie heilen werde. Und ihr werdet das Mittel sein, um ihnen die Errettung zu bringen. Wir haben großen Grund, zu dieser Zeit in der Kirche optimistisch zu sein. Die Wahrheit, die jahrhundertelang im Verborgenen war, ist offenbart worden. Die Erde ist mit heiligen Tempeln übersät. Missionare verkünden die Botschaft großer Freude in fast jedem Land. Wie Präsident Nelson uns aufgefordert hat, kümmern wir uns als Mitglieder der Kirche oder als Jünger gemeinsam in einer heiligeren Weise umeinander. Und der Herr beschleunigt sein Werk in seiner Zeit. Der Herr des Weingartens wird sich uns bei der Arbeit anschließen. Die Botschaft, die Sie verkünden, handelt von der großen Freude und dem großen Glück, das den Treuen zuteil wird.
Die erste Aufgabe, die mir als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel gegeben wurde, bestand darin, der Geschichtsabteilung der Kirche mitzuteilen, dass ich, Elder Jeffrey R. Holland, als Berater für die Abteilung ablöse. Wie Sie sich vorstellen können, gab es Weinen und Wehklagen und Zähneknirschen angesichts der Tatsache, dass Ihr geliebter Berater abgelöst werden sollte. Innerhalb kürzester Zeit bestand eine Knappheit an Taschentüchern. Im Rahmen meiner Aufgabe als Berater der Geschichtsabteilung der Kirche habe ich alle Bände der Joseph Smith Papers gelesen. Ich habe auch den ersten Band der neuen Reihe zur Geschichte der Kirche gelesen, der den Titel Heilige trägt. Die Lektüre all dessen, was Joseph Smith jemals aufgeschrieben oder anderen zufolge gesagt hat, hat mein Zeugnis dafür einfach noch gefestigt, dass er ein Prophet war, den Gott zur Wiederherstellung seines Werkes auf Erden erwählt hat. Joseph Smith handelte niemals wie ein Hochstapler, der insgeheim plante, andere zu betrügen. Joseph Smith war eindeutig davon überzeugt, dass alles, wovon er berichtete, auch tatsächlich gesehen hatte. Unseren Vater im Himmel und Jesus Christus, Moroni, Johannes den Täufer, Petrus, Jakobus und Johannes, Mose, Elias und Elia. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er die goldenen Platten besessen und die alten Aufzeichnungen mit der Gabe und Macht Gottes übersetzt hatte. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er Offenbarung empfangen hatte, und zwar von Jesus Christus selbst. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er das Priestertum und die Schlüssel des heiligen Apostelamtes empfangen hatte. Durch mächtigere und verlässlichere Mittel als das, was ich mit meinen fünf Sinnen entdecken und ausdrücken kann, weiß ich, dass Joseph Smith wirklich all das gesehen hat, wovon er uns berichtet. Dass er das Buch Mormon mit der Gabe und Macht Gottes übersetzt und das Priestertum mit den dazugehörigen Schlüsseln zur Errettung der Menschheit empfangen hat. Ich weiß, dass dies wahr ist. Ich weiß, dass diese Schlüssel heute auf der Erde sind und dass Präsident Nelson der rechtmäßige Nachfolger von Joseph Smith auf Erden ist. Was uns wie Beulen und abblätternde Farbe an dem abgenutzten Boot erscheint, kann sehr gut von Gott aus seinem ewigen Blickwinkel bewilligt und angeordnet worden sein. Entweder hat der Herr die Beulen und die abblätternde Farbe mitverursacht, oder er nutzt sie für seine eigenen Zwecke. Ich bin selbst zu der Erkenntnis gelangt, dass der Herr Jesus Christus sein Werk heute auf Erden leitet. Seine Diener kennen ihn gut. Ich kenne ihn.
Ich bin dankbar, dass ich auch Zeugnis geben kann. Ich weiß, dass Jesus unser Erretter ist. Wenn wir Glauben ausüben und nicht Zweifel haben an sein Sühnopfer und auch an die Früchte dieses Sühnopfers, dann werden wir auf ewig gesegnet. Ich bin dankbar, dass die wiederhergestellte Kirche mit allen Segnungen, die zugänglich sind, wieder auf der Erde ist.
Unsere Botschaft ist: Zweifeln Sie nicht, glauben Sie. Ich bin hier in meiner Eigenschaft als Apostel des Herrn Jesus Christus. Ich bin hier, um ein besonderes Zeugnis für den Namen Jesu Christi zu geben und dafür, dass er lebt und der Erretter der Welt ist. Ich gebe Zeugnis für seine außerordentliche Barmherzigkeit, seine Liebe und Fürsorge für alle Kinder Gottes. Ich gebe Zeugnis für sein unvergleichliches Sühnopfer für Sie und für mich. Als ich meinen Erretter besser kennengelernt habe, habe ich auch erfahren, wie sehr er sich wünscht, Schäden zu beheben, Wunden zu schließen und gebrochene Herzen zu heilen. Dies sind einige seiner bemerkenswerten Eigenschaften. Ich bitte gewiss dafür, dass Sie die reichsten Segnungen des Herrn erhalten mögen. Ihre Familien, Ihre Schüler, mögen Sie diesen Schülern helfen, Glauben an Jesus Christus zu haben, nicht zu zweifeln, Gläubige zu sein. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater,
so grateful that we've been able to be here today.
Wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein
können. Thy Spirit that has been here.
Wir danken dir für den Geist, den wir hier verspürt haben. Für die Wahrheit des Evangeliums, die uns mitgeteilt wurden.
For the blessing that the gospel is in our lives. We're grateful
for our Savior Jesus Christ. Für das Evangelium in unserem Leben ist und
we're grateful for his atonement, for his redemption.
Wir danken dir für seinen Sühnopfer, für die Erlösung durch ihn, für den Erlösungsplan. Für den Plan des Glücklichseins und der Erlösung, der uns so ein Segen ist. Wir bitten dich nun, dass wir fähig sein mögen, den Schülern, denen die wir dienen, ein Segen zu sein. Dass wir ihnen ein Vorbild sein können, den Jugendlichen und sowohl im Unterricht als auch zu Hause, dass wir ihnen eine Quelle der Stärke sein können. Bitte segne die Jugendlichen, dass sie ihr Herz erweichen mögen und die Evangeliumswahrheiten annehmen können. Bitte segne uns, dass wir deinen Geist spüren können im Namen Jesu Christi. Amen.